mit Lena und Tatjana. Hi, Bitches.
Hallo, Tatjana.
Hallo, Lena.
Na, wie geht's dir heute? What's the tea? What's the matter?
Ganz gut, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen gestresst, aber wir sitzen hier ja gerade mit einem guten Glühwein.
Ich habe einen guten Heidelberger Christkindlesmarkt-Glühwein aus dem Glas springen lassen.
Mein erster Glühwein dieses Jahr, bei dir auch?
Das ist der zweite.
Okay, wann hattest du schon einen?
Vorgestern.
Okay, okay.
Alleine hier.
Okay. Es hat auch, ich glaube, 15 Grad, also es, nee, 12 Grad nur noch. Das ist Glühweinwetter, würde ich sagen.
Es regnet draußen, es ist um 16.30 Uhr dunkel gefühlt. Es ist absolut die Zeit dafür.
Ja, das stimmt. Und wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin auch ein bisschen gebeutelt, aber ich habe gerade meine Masterarbeit angemeldet. Deswegen bin ich gerade ziemlich happy, dass es vorangeht.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und, freue mich jetzt erstmal, dass es jetzt erstmal erledigt ist und dann geht's los, die Tage, ne?
Es wird eine harte Zeit wahrscheinlich.
Nö, das wird eine richtig einfache Zeit. Ich weiß gar nicht, was du gerade sagst. Das wird richtig easy peasy.
Ich habe ja schon eine Masterarbeit abgegeben und ja, also meine damalige Beziehungsperson hat danach zu mir gemeint, willst du wirklich noch promovieren, so schlecht, wie es dir die ganze Zeit ging mit der Masterarbeit? Also so war ungefähr mein Zustand währenddessen, aber naja.
Du, ich bin mir sicher, bei mir wird es anders sein. Genau, also ja, alles gut. Und jetzt ruinieren wir, glaube ich, einfach mal die gute Laune, indem ich dich frage, was deine Aufregerin heute ist.
mein Aufreger, man kann es männlich gendern sogar, ist Justin Trudeau, der bei Canada's Drag Race eingeladen wird. Es ist nicht mal eigentlich die normale Version von Canada's Drag Race, die ich übrigens sehr liebe, besser finde als RuPaul's Drag Race, weil schon auch ein größerer Fokus irgendwie auf so queerpolitische Sachen auch mal gesetzt wird. Und deswegen war es so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für ganz viele Leute, dass jetzt Justin Trudeau bei Drag Race Canada versus the World, ich weiß nicht, hast du irgendwann mal diese versus the World Formate geguckt von Drag Race? Guckt überhaupt jemand?
Ich nicht.
Ich nehme mich auch nicht. Und da wohl haben sie jetzt Justin Trudeau eingeladen in die erste Folge. Eigentlich, und alle feiern es natürlich total, weil es sind halt, wow, irgendwie the first world leader in a Drag Race Franchise.
Stell dir vor, Olaf Scholz in der deutschen RuPaul's oder Drag Race Jury in der ersten Folge als Gastjuror.
Ich glaube, er kommt nur kurz in den Workroom. Ich glaube, er ist kein Gastjuror, sondern er kommt nur mal kurz und sagt, hallo, ich bin da, lieb euch, LGBT, und dann verhaspelt er sich wahrscheinlich wieder, so wie in seiner berühmten Rede. Vielleicht zieht er auch kurz sein Hemd aus und zeigt seine Oberarme. Ich weiß nicht, ob das Video kennt, wo Justin Trudeau geimpft wird nee. Und die Leute austicken.
Er ist Teil von der Pit Crew.
Ja, das könnte echt sein. Naja, auf jeden Fall, warum ich mich aber über Justin Trudeau aufreg, um hier nicht den längsten Aufregermonolog seit Bitch Charming gestartet ist, draus werden zu lassen. Aber ich hatte auf jeden Fall schon längere Aufregermonologe. Canada's Drag Race legt immer sehr viel Wert darauf, Indigenous Voices hörbar zu machen, hat eigentlich jedes Mal indigene Queens, lässt die viel über First Nations, über Colonialism, über einfach auch die Situation, in der indigene Menschen, First Nations in Kanada oder allgemein in Nordamerika durch Kolonialismus auch mit der heutigen Politik sind und leiden auch, lassen die echt eigentlich viel Raum und thematisieren es immer wieder. Auch Residential Schools, dass da ganz viele Leute kein sauberes Wasser haben, dass Land geklaut wird, dass da Settlers, Colonialists das ganze Land beherrschen. Und dann Trudeau einzuladen, der jetzt nicht unbedingt ein Präsident ist, der ja, also wie kann man das sagen, der unbedingt, also er ist schon sehr performativ, setzt er sich für First Nations und für indigene Menschen in Kanada ein, aber es gibt wohl kaum einen Präsident, der so viel Geld investiert hat in Gerichtsverfahren gegen indigene Menschen, die ihr Land zurück wollen. Und da sind jetzt gerade viele von den Queens, die in der Vergangenheit da waren, massiv enttäuscht davon. Weil es halt einfach wohl von Drag Race Canada ein sehr performativer Aktivismus eigentlich immer war. Ja, schwierig. Rege ich mich aber ein bisschen drüber auf, beziehungsweise vielleicht rege ich mich persönlich gar nicht so massiv drüber auf, aber ich finde es ein Thema, was irgendwie auch, doch, ich reg mich schon drüber auf.
Ja.
Und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, was man anspricht, weil Kanada hier in Deutschland, glaube ich, immer so als der nette kleine Bruder von den USA gesehen wird. Dabei passieren da genau die gleichen oder ähnliche Menschenrechtsverletzungen. Nur der Präsident stellt sich halt ein bisschen liberaler und menschenfreundlicher dar.
Ich meine, wenn jemand was über Kanada weiß, dann bist du das, Tatjana, die ja schließlich auch mal da war vor Ort.
Genau, ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich kenne das Land wie meine Wäschetasche, das ganze Land. Das
ist praktisch deine erste Heimat. Seine Seele lebt eigentlich dort.
Meine Seele lebt in der Church Street. Ja. Jetzt wollte ich gerade meine Hausnummer von damals sagen, aber ich sage ich lieber nicht, weil da wohnen noch Menschen, mit denen ich zusammengelebt habe. Naja, was ist dein Aufreger, Lena?
Mein Aufreger diese Woche ist internalisierte Homofeindlichkeit. Mhm. Es ist einfach was mir diese Woche zwei, dreimal aufgefallen ist. Irgendwie, gerade in der Form von schwulen Männern. Ich weiß nicht, wer von euch dieses ja Prince Charming verfolgt. Wir haben uns ja dazu entschlossen, Prince Charming nicht zu kommentieren.
Mein RTL Plus Abo ist auch abgelaufen, ich könnte es gar nicht kommentieren.
Ja, ist okay, ich muss ja Temptation Island gucken. Aber ich gucke das, vielleicht gucken es ein paar von euch auch. Und da gab's diese Woche eine Szene, wo es so ein Gruppendate gab und die haben da so einen Regenbogen aus Mosaik gemacht, so in den Boden geklöpfelt. Der Prinz natürlich nicht, der stand an der Seite und hat dumme Fragen gestellt.
Wie stellst du dir deine Beziehung vor?
Aber er hat dann schon ja auch die Frage so nach der Community gefragt, weil es war ja dieses, ne? Also im Endeffekt dieses Vulva-Date, was Princess Charming hat, dieses Yoni-Date, Entschuldigung, ist bei Prince Charming dieses Regenbogen-Date, ne? Also irgendwas, was wir das mit Regenbogen machen, und er fragt der Prinz halt, ja, die Gretchenfrage, wie hältst du es eigentlich mit der Community? Und eine Person hat halt gesagt, ja, ich finde es mit den CSDs, ja, gut, kann man machen, aber ja, das Thema Akzeptanz, dass es halt nicht dasselbe ist, also dass man Akzeptanz nicht dadurch bekommt, indem man halt laut ist und bunt ist, sondern dass man eben sich, sage ich mal, dass die Leute dann Angst kriegen und dann so erreicht man keine Leute und so, und es ist nicht sein Ding. Und keine Ahnung, wenn es nicht sein Ding ist, ist es ja voll okay, aber dass die Leute Angst kriegen vor, sag ich mal, Menschen, die halt zum Beispiel auf den CSD gehen oder die sich irgendwie aneckend zeigen. So, das finde ich, das ist so eine reaktionäre Einstellung irgendwie. Und standen ganz viele Leute so drumherum, die auch auf diesem Date waren, war so, nein, damit stimme ich gar nicht überein, und haben so den Kopf geschüttelt. Also von dem her war es eigentlich jetzt kein super schlimmer Moment, aber ich fand dann schon, weil ich habe dann noch mit ein, zwei Leuten geredet, die dem eigentlich zustimmen würden oder dem zugestimmt haben, direkt und indirekt, und irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es einfach nur, also ich glaube, wir haben auch ein paar Mal drüber gesprochen, das ist einfach so eine Meinung, das dann so zu sagen, und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt da so ein Spannungsverhältnis zwischen, nicht jeder muss auf dem CSD mitlaufen und niemand muss überhaupt irgendwie was machen, was er oder sie nicht möchte, und halt diese Idee, wenn man, wir uns als Community uns klein halten, kommt die Akzeptanz schneller. So. Und irgendwie, musste ich mich da die letzten ein, zwei Wochen relativ viel drüber unterhalten, und ich habe es gehasst, weil, ja. Also warum ist das Thema internalisierte Homofeindlichkeit oder internalisierte Queerfeindlichkeit? Ich möchte nicht jeder Person, die so Meinung hat oder die das so sieht, internalisierte Queerfeindlichkeit irgendwie zuschreiben, weil ich denke, das steht mir nicht zu irgendwie. Aber es hat ja schon irgendwie was damit zu tun, dass man sich nicht in einem gewissen Kontext sehen möchte, zum Beispiel von einem CSD oder so. Und es hat ja auch was mit Berührungsängsten zu tun, weil diese Meinung, dass man Akzeptanz durch Anbietern, also die lässt sich historisch oder ja null belegen. Da gibt's ja kein einziges Exempel dafür. Deswegen, ja, denke ich schon, dass man sich halt nicht in einem gewissen Kontext sehen möchte. Deswegen denke ich schon, dass sich das voll oft was mit internalisierter Homofeindlichkeit zu tun hat oder Queerfeindlichkeit. Ja, und das nervt so. Keine Ahnung.
Kann ich verstehen. Nervt mich auch. Voll gut.
Ja, dass du's angesprochen hast. Wir haben uns mal drüber aufgeregt.
Vielleicht machen wir da mal noch eine komplette Folge dazu.
Vielleicht, wer weiß. Ja,
das Thema haben wir auch schon ganz oft angesprochen, ja, glaube ich. Aber heute,
ja,
ist ein anderes Thema.
Ein anderes.
Und zwar eins, was wir vor langer Zeit.
Ewig her.
Ich sollte nicht so viel langer sagen, wir wollen die Folgen eigentlich ein bisschen kürzer halten. auch mal in einer Instagram-Story-Abstimmung hatten. Ich merke schon, dass ich übrigens so einen kleinen Schwips bekomme durch die 4 Schlücke Glühwein.
Ich auch.
Ich glaube, ich fange irgendwann an zu lallen in der Folge von einer Tasse Glühwein. Gucken wir mal, wie die Folge so wird. Genau, wir hatten das Thema irgendwann mal in einer Story zur Abstimmung und ich glaube, es war auch das Thema, was am meisten, und trotzdem haben wir es ewig nicht gemacht, sondern jetzt erst aus dem Zauberhut gezogen. Wir möchten heute über Machtverhältnisse in Dating, vor allem in queerem Dating sprechen,
ja,
aber wir würden alles Daten mit dazu nehmen und ich meine, wenn wir daten, ist queeres Dating, so.
Und wir sind ja, also nochmal für die Menschen, die unsere Bisexualitätsfolge nicht gehört haben, wir sind beide queer und bisexuell.
Yes.
Deswegen sind wir auch schon in unterschiedlichen Dating-Dynamiken gewesen, genau, über die wir sicher jetzt irgendwie Zeit finden werden, drüber zu sprechen, in denen verschiedene Machtstrukturen irgendwie herrschen. Genau. Aber queeres Dating meinen wir eben auch Dating, was sich nicht so auf eine bestimmte Situation zwischen einem Cis-Mann und einer Cis-Frau, die beide heterosexuell sind, sich beschränkt. Ja.
Ja. Was würdest du denn, was sind so deine ersten Assoziationen, wenn du unseren Sendungstitel lesen würdest?
Ich würde denken, wer sind diese Hot Bitches auf dem Cover und wie kann ich sie kennenlernen? Ich weiß nicht, ich glaube, Macht, wenn wir jetzt über Macht reden, glaube ich, spielt Geschlecht eine große Rolle. Also, wenn ich jetzt einen Mann date, was ich im Moment auch tue, ist bei mir schon
so
irgendwie
exciting.
Es ist wirklich eine neue Ära für die Leute in meinem Leben, ja. Es ist wirklich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dadurch, dass ich im Verhältnis mit einem Mann bin, ist eine gewisse Struktur da. Aber ich finde es da ganz spannend, dass die andere Person nicht durch irgendwie Ignoranz oder so, weil wir können da auch drüber sprechen, das nicht so wahrnimmt wie ich. Oder das nicht so nicht in dieser Situation ist, weil wenn man einen Mann datet, der Mann ist in der, wenn es um Geschlecht geht, wenn es ein Cis-Mann ist, nicht in dieser gesellschaftlichen Position, in der man als Nicht-Mann ist. Deswegen ist es teilweise so ein bisschen schwer, drüber zu sprechen, über diese Machtdynamiken. Beziehungsweise denke ich, kann man froh sein, wenn der Fakt, dass da eine Machtdynamik ist, das überhaupt von der anderen Person so aufgenommen und akzeptiert wird. Weißt du, was ich meine?
Voll. Also ich habe ja auch schon Männer, insbesondere nicht queere Cis-Männer in der Vergangenheit gedatet und es ist schon so, dass wenn sich da jetzt nicht irgendwie explizit aus einer feministischen Perspektive irgendwie mit kritischer Männlichkeit oder Männlichkeitskritik oder sowas auseinandergesetzt wurde, dass diese traditionellen Rollenbilder schon einfach vorgegeben sind. Und ich kenne das aus einer Beziehung von mir aus der Vergangenheit, dass da, wo diese Rollenbilder ein bisschen mehr stattgefunden haben, da kommt aber auch noch die nächste irgendwie so Machthierarchie mit rein, da hatten wir auch noch einen großen Altersunterschied, der war 7 Jahre tatsächlich, und dass da dann schon auch das Thema war, also ich war damals 17, dass da dann auch schon so dieses Ding war, dass dass wir jetzt nicht diese klassischen Rollenverhältnisse die ganze Zeit haben, aber er war irgendwie schon am Arbeiten, ich habe irgendwie ein FSJ gemacht, beziehungsweise war ja dann anfangs noch auf der Schule und wir hatten irgendwie eine kleine Fernbeziehung in Anführungszeichen. Und ja, dass dadurch dann halt einfach eine andere Machtdynamik da war, aber schon auch immer wieder klar war, okay, das ist jetzt eigentlich das klassische Rollenbild, was wir so als Mann-Frau-Beziehung hätten. Und wir durchdringen das jetzt so ein bisschen. Und in der Beziehung, die ich danach hatte, war es auch immer so, also auch mit einem Cis-Mann war da auch immer so groß das Thema, dass wir halt total wenig vergeschlechtlichte Rollen haben. Also mit dem war ich irgendwie auch 2 Jahre zusammen. Der hat relativ schnell davon geredet, dass wir heiraten sollen. Das war auch hier mein super queerer Move mit irgendwie nach 6 Wochen Beziehung in einer WG zusammenziehen. Ich glaube, unsere Geschichten doppeln sich ganz oft. Das habe ich schon mal irgendwann erzählt. Und dass da aber auch dann sein Plan eigentlich war, wir heiraten, wir haben irgendwann Kinder, ich arbeite, er bleibt zu Hause, macht Haushalt, will so ein Stay-at-home-Dad sein. Das war immer sein großer, großer Traum. Und das aber halt natürlich so ein bisschen vom Umfeld vielleicht auch als ulkig und als Brechen von Rollenbildern und von klassischen Machtverhältnissen irgendwie gesehen wurde und nicht einfach nach diesem Punkt von, es ist eine persönliche Entscheidung. Also auch das fanden dann die Leute auch immer so super witzig, dass er halt einen Großteil des Haushalts gemacht hat. Also da haben wir beide irgendwie studiert, später dann beide gearbeitet. Und er hat halt einen größeren Teil des Haushalts gemacht, weil er einfach der ordentlichere Typ war. Ich habe meistens gekocht, weil er nicht so gut gekocht hat wie ich und auch ein bisschen zu faul war, um frisch zu kochen. Und ich koche sehr gern frisch und aufwendig. Und dass das dann natürlich auch so ein Machtverhältnis reinbringt, dass du dich quasi aktiv aus dieser, der Mann ist der arbeitende, beschützende, aktivere Part und die Frau in Anführungszeichen ist irgendwie der Part, der sich so ein bisschen leiten lässt, der passiv ist, und dass wir quasi das so bewusst irgendwie umgekehrt haben, war immer so ein wow, also dass es überhaupt bemerkt werden muss und keine irgendwie individuelle persönliche Entscheidung, so, weißt du, wie ich meine?
Ja, definitiv, aber wie war das dann, wer dann praktisch so ein bisschen diese Dynamiken, auch wenn sie nicht heteronormativ sind, festgelegt hat? Also gut, man sagt ja jetzt nicht so, so ist es jetzt bei uns, verhalte ich dementsprechend, aber es pendelt sich ja dann schon irgendwie eine Normalität ein. Also ist ja auch die Frage, wer bestimmt irgendwie über, im besten Fall beide, aber wer entwirft so den Plan für die Zukunft, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und wie viel Mitspracherecht haben der beide Menschen miteinander?
Mhm.
Also es ist ja nicht nur so, wie gestaltet sich, sondern wer hat da so ein bisschen die Zügel in der Hand, wie sich das ausgestaltet.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, klar, so dieses, du hast natürlich einerseits so in diesem heteronormativen Dating halt so eine vorgefertigte Machtstruktur, die einfach schon gesellschaftlich festgelegt ist und bestimmt ist und die dann aktiv durchbrochen wird. Und ich habe das Gefühl, zwischen queeren Menschen haben wir diese vorgefertigte Struktur normalerweise nicht, außer, und da will ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie alle Mask-Fem-Konstellationen irgendwie Heteronormativität nachahmen, aber da kommen natürlich eventuell auch wieder diese Klischees mit rein, dass da dieses Machtverhältnis besteht, dass eine Person, die Mask ist, die maskuliner präsentierend ist oder so, dann so eine bestimmte Rolle einnehmen muss.
Ich meine, queere Menschen sind ja auch kein unbeschriebenes Blatt, wenn es darum geht, sich in der Welt zu bewegen, geschlechtlich, weil wir alle in der Welt irgendwie geschlechtlich geprägt sind, weil es für uns alle, egal was für ein Geschlecht wir haben oder ob wir überhaupt ein Geschlecht haben, eine sehr große Rolle spielen muss. Deswegen, ja, wenn man in eine gleichgeschlechtliche oder eine queere Beziehung geht, wo diese typischen Mann, Cis-Frau Machtverhältnisse nicht da sind, da hat man ja auch geschlechtliche Sachen so ein bisschen teilweise verinnerlicht. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ich als feminine Frau habe andere Sachen verinnerlicht, wie jetzt eine Person, die eine Frau ist und nicht feminin ist. Also, ich glaube, da braucht so ein bisschen eine Feinheit, jetzt nicht zu sagen, es können vielleicht Machtdynamiken entstehen zwischen also maskulin präsentierenden Personen und feminin präsentierenden Personen, weil es eine heteronormative Beziehung nachahmt. So der kausale Zusammenhang, denke ich, ist da nicht so da, sondern es sind halt einfach gewisse Berechtigungen, die manche Leute haben oder nicht haben durch oder denken, dass sie die haben durch gewisse geschlechtliche Assoziationen und die Art und Weise, wie sie sich geschlechtlich in der Welt bewegen.
Mhm. Ja.
Ja.
voll die hohe Diskussion dafür, dass wir gerade Glühwein trinken.
Ja, vielleicht steigen wir gerade auf dieses Level, weil wir Glühwein getrunken haben.
Ich habe das Gefühl, du schon, aber ich sink so ein bisschen ab. Um auch wieder da in die Richtung zu gehen, ich finde, du sagst gerade was ganz Interessantes, weil weitere Machtdynamiken, die es natürlich auch gibt, die jetzt eine Sache, die ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, ist so Alter zum Beispiel, was natürlich auch zwischen queeren Leuten eine große Rolle spielen kann, genauso wie in heteronormativen Beziehungen. Ich glaube, da kommt natürlich dann mit dazu, dass Leute vielleicht schon mehr Lebenserfahrung haben oder sich in einem ganz anderen Punkt im Leben bewegen, zum Beispiel so Schule, Studium oder Studium, Arbeiten, vielleicht auch schon mehr Beziehungserfahrung, mehr Dating-Erfahrung haben, dann vielleicht auch schon, das heißt jetzt natürlich, ne, dass man, je älter man ist, desto traumatisierter ist man irgendwie, aber vielleicht halt auch schon ein bisschen mehr Traumata so von Dating-Situationen mitgetragen hat, vielleicht auch schon mal öfter irgendwie Liebeskummer erlebt hat, Trennung öfter erlebt hat und sowas und dann natürlich nochmal anders in Dating-Situationen reingeht. Also ich finde gerade Alter, Erfahrung ist für mich zum Beispiel auch so eine ganz, ganz wichtige Machtdynamik, die aber witzigerweise in alle Richtungen natürlich auch spielen kann. Weil nur weil ich älter bin, heißt das natürlich nicht, dass ich irgendwie schon mehr Beziehungen gehabt habe. Aber kann. Weißt du, wie ich meine?
Ich finde es, was mir gerade aufgefallen ist, wir reden hier gerade über Machtdynamiken in Dating-Situationen oder in Beziehungen, aber gehen davon aus, dass das nicht eine ungesunde, manipulierende Missbrauchssituation ist.
Mhm.
Weil gerade bei dem Thema Alter ist es ja was, so, das kann passieren, dass man einen Altersunterschied irgendwie in der Situation hat und dann entstehen diese Dynamiken wie zum Beispiel, okay, die Person ist an einem anderen Punkt in ihrem Leben, hatte schon mehrere Beziehungen. Aber Alter ist ja auch einfach was, was genutzt werden kann, um eine gewisse Position absichtlich einzunehmen, um zu manipulieren, um irgendwie eine paternalistische oder maternalistische oder keine Ahnung, so eine
bevormundende
Rolle einzunehmen. Also ich glaube, bevor wir weiterreden, müssen wir irgendwie so differenzieren zwischen, es gibt Dating-Situationen, die eben praktisch eine Machtdynamik irgendwie bewältigen müssen, durch irgendwie miteinander reden, durch Kommunikation, aber auch Situationen, wo solche Verhältnisse genutzt oder benutzt werden, um die andere Person klein zu halten und zu manipulieren. Und bei Alter ist es mir jetzt halt gerade eingefallen, dass es halt was ist, was, glaube ich, schon ziemlich oft benutzt wird, um die andere Person in eine Rolle zu schieben, die jünger ist, die schutzbedürftig ist, was ich ganz schnell irgendwie sehr, und das Wort ist vielleicht ein bisschen überbenutzt, sehr toxisch werden kann.
Mhm.
Ja.
Ja, oder missbräuchlich halt auch. Ja. Das ist voll der wichtige Punkt, den du ansprichst, weil klar, wenn es um Machtdynamiken im Dating geht, können wir eigentlich nicht immer nur von gesunden, einvernehmlichen, bedachten Beziehungen ausgehen, weil Macht, also eigentlich finde ich, wenn wir so drüber nachdenken, ist Macht auch ein Wort, was sehr negativ geprägt ist irgendwie für mich.
Außer wenn es im Schlafzimmer konsensuell passiert.
Dann nicht.
Dann ist alles gut.
Oder auch in Beziehungen konsensuell passiert. Ich meine, Leute können sich auch bewusst reflektiert in Situationen begeben, in denen sie vielleicht auch ein bisschen weniger Macht haben wollen. Wobei Macht ist auch wieder so. Ich merke gerade, ich schwimme gerade schon wieder, weil es natürlich super schwer abzugrenzen ist, weil natürlich auch ein wichtiger Punkt ist so, ab welchem Altersabstand, wenn wir jetzt über Alter zum Beispiel sprechen, was wir gerade eben als Thema hatten, muss man irgendwie vorsichtig sein. Und ich glaube, so eine Pauschalantwort gibt's auf sowas allgemein nicht. Also klar, wenn wir hier irgendwie von Riesenaltersabständen und Minderjährigen, ja, und reden.
Genau,
so.
Also wie gesagt, also ist, denke ich, der Altersunterschied ist relevanter, wenn die eine Person minderjährig ist, definitiv.
Mhm.
Ja.
Und genau, und trotzdem ist natürlich so ein Ding von, man darf natürlich pauschal nicht jegliche Leute, die irgendwie große Altersabstände haben, mhm, und daten, verurteilen und da gleich irgendwie so einen Machtmissbrauch eigentlich annehmen, wenn die Person volljährig ist,
mhm,
würde ich so sagen.
Was, oder? Noch was ist, was mir eingefallen ist, wenn wir über queeres Dating oder queere Beziehungen sprechen, ist, denke ich, ja auch eine queere Person oder eine queere Community ja auch was, was wir schon oft hatten, irgendwie mit eigenen Strukturen da vorhanden. Zum Beispiel gibt es ja auch so diese Situation, dass viele junge queeren Menschen nach Vorbildern suchen. Das ist jetzt vielleicht was, was jetzt hoffentlich jetzt besser ist für junge Menschen, aber früher halt, ne, denke ich, eine schwere Situation war, wenn du vielleicht auch nicht so das beste Verhältnis zu familiären Umfeld hattest, also halt auch nicht so viele Vorbilder hattest. Und da ist da, denke ich, viele Altersunterschiede vielleicht dadurch in Beziehungen da waren, weil man eben praktisch vielleicht nach sich mit älteren Leuten umgeben hat, Beziehungen eingegangen ist. Hast du Queer as Folk gesehen?
Leider nicht. Ich habe die DVD daheim noch, aber ich habe keinen DVD-Player. Aber ich wollte es eigentlich gucken, weil das genau in der Straße gespielt habe, in der ich gewohnt habe.
Ach, echt? Wo? Wo warst du denn?
In der Church Street in Toronto.
Toll.
Naja, aber was ist denn bei Queer as Folk? Erzähl
bei Queer as Folk gibt's so 5 Hauptcharaktere, aber 2 sind so ein bisschen wichtiger wie der Rest. Und da geht's so um einen Mann, der wird in der ersten Staffel 30, und einen Mann, sage ich mal, der ist 17 in der ersten Staffel. Also 17 und 29 beziehungsweise 30 ist ja schon ein sehr relevanter Altersunterschied, gerade weil halt eine Person unter 18 ist, beziehungsweise halt in der Schule ist, und die andere Person ist halt im Arbeitsleben. Und genau, die beiden beginnen halt ein sexuelles Verhältnis und dann irgendwann auch eine Beziehung. Und es ist was, dass dadurch diese Serie ist ja so schon so eine Kultserie, so ein bisschen in der queeren Community, also war es früher auf jeden Fall. Und da wird es schon als was, es wird schon manchmal thematisiert, aber es wird auch teilweise romantisiert.
Mhm.
Und da wird, glaube ich, so sehr das so ausgespielt, so okay, also natürlich medial irgendwie, okay, eine ältere Person führt mich in die schwule Welt ein oder in die queere Welt und zeigt mir, was queerer, was schwuler Sex ist. Ich entferne mich von meiner Familie, weil die homofeindlich ist, was man natürlich tun kann, wenn die Familie homofeindlich ist oder queerfeindlich ist, genau. Und das ist so ein Bild, glaube ich, was ich vielen queeren Medien aus der Zeit so gesehen habe, so dieses, ja, diese Dynamik ungefähr. Was natürlich auch genauso in gegengeschlechtlichen oder andersgeschlechtlichen Beziehungen passieren kann. Aber wenn man natürlich vielleicht so ein unsicheres Umfeld hat, ist man halt anfälliger für Beziehungen, die vielleicht missbräuchlich sind,
mhm,
weil man eben nach einem Halt im Leben sucht.
Mhm.
Und gut, wir haben gerade gesagt, missbräuchliche Strukturen sind auch vielleicht da wegen einem Altersunterschied, weil man natürlich in der Stellung ist, die halt, sag ich mal, noch nicht so viel Lebenserfahrung hat.
Mhm. Ja, das zum einen und das andere auch natürlich dieses Ding von, was wir vielleicht alle ein bisschen kennen, dieses gerade wenn man frisch queer geoutet, vielleicht auch ein inneres Coming-out oder sowas hatte, dass man irgendjemand ganz, ganz toll findet und sich immer mal wieder fragt, so, do I wanna be them or do I wanna be with them? So, und dass diese Abgrenzung halt manchmal auch ein bisschen schwierig ist und vielleicht gerade irgendwie queere, ein bisschen ältere Leute oder auch, die müssen nicht mal älter sein, sondern vielleicht auch nur länger geoutet, irgendwie aktivistisch, irgendwie in der Community, in einer besonderen Position oder bekannt, dass man so Leute irgendwie toll findet und das vielleicht auch manchmal so diese, wie kann man das denn schön sagen, so dieses Anhimmeln ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so dieses Tollfinden von der Person auch mit, ja, verliebt sein oder davon angezogen sein verwechseln könnte. Weil ich glaube, das ist zusätzlich zu dieser Altersstruktur auch nochmal ein super, super wichtiges Thema, wenn Leute halt irgendwie kurz geoutet sind, mhm, oder nicht in einem supportiven Umfeld sind, dass wir quasi so zwei verschiedene Alters irgendwie haben. Das eine ist halt so dieses Bio-Alter vielleicht, wie alt wir wirklich sind. Und das andere ist aber auch dieses Ding von so einem queeren Alter. Also ich kann das so aus meiner Dating-Vergangenheit, dass zum Beispiel auch Menschen, wo der Altersunterschied jetzt gar nicht so riesig war, aber die Person vielleicht halt auch erst seit einem Jahr überhaupt geoutet ist, überhaupt seit einem Jahr irgendwie Kontakt zu einer queeren Community so richtig hat als geoutete queere Person. Und dass man dann merkt, okay, da sind vielleicht ganz viele Selbstverständlichkeiten, die ich irgendwie als Person, die boah, keine Ahnung, wie lange bin ich denn jetzt geoutet? Auch, also ich habe mich ja auch erst irgendwann Anfang, Mitte 20 geoutet. Aber trotzdem sind es halt schon 5, 6, 7 Jahre oder so, die ich vielleicht schon kenne und da halt natürlich auch so eine Machtdynamik drin ist, dadurch, dass man irgendwie in einer queeren Community angekommen ist, die andere Person sich das vielleicht auch wünscht. Mhm. Man hat irgendwie einen FreundInnenkreis, ein Umfeld, man hat diesen ganzen Sense of Community und eine Person, die dann neuer drin ist, macht sich natürlich auch vielleicht ein bisschen abhängig davon, weil du halt irgendwie eine Person bist, die schon viel mehr Erfahrung hat.
Die und das Ganze repräsentiert im Endeffekt.
Genau.
Also ich hatte das auch schon, dass ich Dates mit anderen queeren Personen hatte, die ganz begeistert davon waren, dass ich mich aktivistisch einbringe, hier so lokal. Aber ich habe mich dann in dem Verhältnis total unwohl gefühlt. Weil, oder auch schon während dem Date irgendwie, weil ich gemerkt habe, so okay, ich repräsentiere gerade was. Also es war jetzt nicht was, was ich gedacht habe, sondern eher vom Gefühl her habe ich mich da irgendwie gar nicht wohl mit dieser Dynamik gefühlt, dass die andere Person irgendwie dann sagt so, oh, voll cool und du hast bestimmt auch voll einen queeren FreundInnenkreis. Dann sage ich, ja, habe ich eigentlich exklusiv. Und ich merke dann schon, dass es interessant gerade für Leute ist, die jetzt nicht so das queere Umfeld haben und die noch nicht so lange oder nicht so überall geoutet sind und so. Und ich glaube, ich konnte es ganz lange nicht darauf zurückführen, aber ich merke dann schon, dass ich das Gefühl habe, die Situation oder das Zwischenmenschliche wird mir so ein bisschen aus der Hand genommen, ne? Mhm. Und es ist so ein bisschen, es geht jetzt um diese andere Situation jetzt gerade von irgendwie, ich verstehe, dass das toll ist. Aber irgendwie habe ich dann in der Situation, bin ich total aus der Dating-Situation irgendwie rausgenommen worden. Ich war dann plötzlich irgendwie wie so ein queer Elder irgendwie, habe ich mich so gefühlt, wie so ein queerer Pate.
Mhm. Und ich finde das Spannende bei der Machtdynamik ist aber auch, dass die mit tatsächlichem Alter nicht unbedingt was zu tun haben muss. Ja. Sondern das können halt auch zum Beispiel Leute sein, die sich erst später geoutet haben, aber älter als du sind und deswegen viel weniger irgendwie Zugang zu dieser queeren Community haben. Habe ich irgendwie auch in der Vergangenheit mal erlebt, so als ich Leute gedatet habe, die schon auch queer waren, aber nicht so diesen Community-Anschluss hatten und dann irgendwie gemerkt haben, so, oh wow, so ein als queere Person kann mir eigentlich so ein Community-Zugang auch voll viel bringen und dann da auch sich so ein bisschen mit reingesneakt hat. Ich finde es an sich, ich merkt es schon immer mit, so wie du jetzt gesagt hast, dass du dich unwohl fühlst dabei. Das habe ich, glaube ich, dann nicht so massiv, aber ich merke, dass ich dann schnell in so eine Rolle komme von, komm, ich nehme dich unter meine Fittiche und ganz schnell in sowas, was du gerade eben gesagt hast, so eine paternalistische Rolle irgendwie auch ein bisschen komme, in der ich natürlich auch nicht unbedingt sein will, weil in der Theorie ich meine Machthierarchien im Dating gern so flach wie möglich halte, aber mich schon immer wieder doch in so einer Situation auch wiederfinde. Und ich finde, es zeugt auch so ein bisschen davon, dass Machtdynamiken auch was sind, was man vielleicht nicht so aktiv quasi manchmal herbeiführt, sondern die sind einfach da und man muss sich darüber bewusst sein. Aber die Frage ist halt auch, wie abbauen. So, also würdest du sagen, man kann da irgendwie was abbauen oder ist das so gegeben oder gerade bei den Beispielen, über die wir jetzt so gesprochen haben, so Alter, queeres, nennen wir es mal queeres Alter, was hatten wir vorhin noch, Geschlecht, sind halt schon irgendwie auch statische Begebenheiten eigentlich.
Ich glaube, in der Situation, wenn ich jetzt weiter daten würde, was ich aktuell nicht tue, wäre, denke ich, so, weil ich jetzt auch drüber geredet habe, würde ich, glaube ich, in die Situation neu gehen mit dem Wissen, dass es halt was ist. Also gerade so, sage ich mal, dieser queere Aktivismus, was andere Menschen vielleicht so ein bisschen bewundern oder anziehend finden, wo ich mich dann in der Situation bin, dass ich vielleicht auch einfach irgendwann anspreche, also dass man dann drüber spricht. Natürlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube, ich würde mich mit einer Person wohler fühlen, mit einer hypothetischen Person, die entweder auch irgendwie queer-aktivistisch unterwegs ist oder da irgendwie eine Rolle einnimmt, mit der er oder sie zufrieden ist. Oder eben eine Person, die sagt, ja, damit habe ich nichts am Hut, aber damit bin ich eigentlich fein. Ne? Also eine Person, die da schon so ein bisschen sicher sich mit diesem queeren Prozess so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Aber man kann sich nicht immer aussuchen, wie man gut findet. Deswegen denke ich, würde ich da
leider
dann...
Leider nicht.
Deswegen würde ich da schon dann drüber reden einfach. Oder gucken, dass ich nicht in so eine Rolle verfall, die dann ist von so, okay, jetzt hole ich wieder den queeren Educator irgendwie raus. Ja, nee, ich bin immer noch Lena. Klar, das ist was, wo ich passionate about it bin. Und ich verstehe auch, dass die andere Person das irgendwie gut findet. Ja. Mit Alter muss ich sagen, bin ich da immer noch so ein bisschen ratlos. Ich bin jetzt zum Glück in einer Situation, wo die andere Person eben auch ein gutes Stück älter ist wie ich, aber wo ich so das Gefühl habe, wir sind in einer ähnlichen Lebensphase und auf so einem ähnlichen Level so ein bisschen, was so kognitive Sachen angeht. Deswegen merke ich das nicht so doll. Ich bin mir dem Fakt aber sehr bewusst. Und tatsächlich bei unserem ersten Date habe ich ihm auch gesagt, so ja, mir ist es schon sehr wichtig, dass so Geschlechterrollen, sage ich mal, dass wir die abbauen, dass irgendwie alles 50-50 ist und dass wir irgendwie nicht unterm Deckmantel von, ja, Gleichberechtigung ist doch voll Standard, irgendwie dann so Sachen, Ungleichheiten irgendwie rein sneaken lassen, dass man da, dass es mir wichtig ist, dass man da achtsam ist. Und das wurde eigentlich ganz gut umgesetzt. Dennoch bin ich mir bewusst, dass es einfach vorkommt, dass es einfach so ist, wie es ist. Und dass ich mich da als Person, die als Frau dann halt, sage ich mal, in einer Situation ist, die vielleicht nicht so eine gesellschaftliche Vormachtsposition ist, da auch leider ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss.
Mhm. Voll. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, was wichtig ist, also ich kann so aus meiner Perspektive mal reden, ich habe zum Beispiel irgendwann mal Ende 20 eine Person gedatet, die ein deutliches Stück jünger war als ich. Und ich glaube, es ist mega, mega wichtig, sich gerade auch als Person, die zum Beispiel die Macht überhand in Anführungszeichen hat oder eben solche Punkte wie Geschlecht, Alter, da vielleicht in einer Hierarchie, in einer mächtigeren in Anführungszeichen Position steht, dass man sich halt vielleicht auch darüber bewusst wird erstmal, okay, ich habe diese Machtposition und auch schauen muss, dass man das nicht unbewusst oder vielleicht auch unabsichtlich einsetzt, um der anderen Person irgendwie zu schaden oder so. Ist jetzt leichter gesagt als getan, glaubt manchmal, gerade wenn es eben um so unbewusste Sachen geht. Aber ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel aus diesem Dating mit der Person, die deutlich jünger war als ich, auch jetzt gesagt hätte, okay, ich war mir da eigentlich permanent drüber bewusst, dass ich da in einer Position bin, dass ich einfach älter bin und da sehr bedacht irgendwie rangegangen bin. Und so in anderen Dating-Konstellationen oder dieses queere Alter, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, was ja nochmal was ist, wo man vielleicht ein bisschen bewusster damit umgehen kann. Also ich spreche jetzt die ganze Zeit nur aus meiner Ich-Perspektive, weil du das ja schon so auf der Meta-Ebene auch beleuchtet hast. Ja, es bringt eine unfassbare Machtdynamik irgendwie rein, wenn man so irgendwie personisch, die aktivistischer ist, die vielleicht auch vom queeren Alter her ein bisschen mehr Erfahrung hat oder auch so die ältere Person ist. Oder wenn ich jetzt von mir spreche, auch so dieses Paternalistische hat, dieses Kümmernde hat und gern irgendwie Leute hat, die schon auch irgendwie ein bisschen einen vielleicht brauchen oder ein bisschen zu einem aufsehen. Aber auch das ist Thema in meiner Therapie. dass ich mir, und no shade an meine Exes, ich meine alle meine Ex-Beziehungen, weil ich weiß, dass ein paar auch hier zuhören. Und wahrscheinlich, wer jetzt zuhört, ihr seid natürlich nicht gemeint.
Alle anderen aber.
Alle anderen aber. Genau, dass ich mir halt schon immer Leute aussuche, bei denen ich so das Gefühl habe, ich will mich um die kümmern oder ich muss mich um sie kümmern. Die Leute da aber, also die Leute das gar nicht möchten oder da gar keinen Bock drauf haben, aber natürlich trotzdem diese Dynamik reinkommt. Mhm. Und ich glaube, es zum gewissen Grad, weil das war mal intensiver bei mir, gerade in meiner Cis-Männer-Dating-Era, die natürlich noch nicht ganz geendet ist, aber definitiv mal mehr Präsenz in meinem Leben hatte. Da habe ich das wirklich schon auch bewusst benutzt, dass ich so ein Mensch bin, der sich gern kümmert. Mhm. Und ja, das hat viele Jahre gedauert, das so ein bisschen zu entlernen. Und ich glaube aber so ganz, ist doch noch nicht weg. Und es ist natürlich so dieses Ding, wenn man halt eine andere Person irgendwie auch, ich will jetzt nicht sagen, von sich abhängig macht, weil ich glaube, das ist zu hoch gegriffen, aber schon so eine
Im besten Fall, also es kann ja schon passieren, dass es so kommt, dass es dann halt aber auch eine Beziehung, aus der man raus sollte oder genau. Eine Konstellation, aus der man raus sollte.
Ja, genau, aber ich meine jetzt in Bezug auf mich und meine Erfahrung mit Machtverhältnissen im Dating, aber dass man halt schon so eine sehr starke Bindung irgendwie zueinander hat, die aber auf einer Hierarchie aufbaut, auch unter Umständen. Und das ist natürlich was, das ist halt super, super tricky irgendwie erstens zu sehen, wahrzunehmen und dann aber auch zu entlarven und dem entgegenzuarbeiten. Weil, wie gesagt, in der Theorie haben, glaube ich, die meisten, wobei, nee, das will ich jetzt so nicht stehen lassen. Ich wollte gerade sagen, die meisten Leute haben Bock auf eine Beziehung mit niedrigen Hierarchien. Das ist einfach wahrscheinlich nicht die Wahrheit.
Nee.
Aber zum Beispiel, ich hätte Bock auf eine Beziehung mit wenig Hierarchien und trotzdem kommt man aber immer unbewusst trotzdem natürlich in solche Hierarchiesituationen. Vielleicht auch durch Sozialisationsprozesse, vielleicht auch durch Sachen, die man halt sein Leben lang vorgelebt bekommen hat, dass Beziehungen halt auch immer ein Ungleichgewicht irgendwie haben.
Ich meine, was ist die erste Beziehung oder die Beziehung, die uns halt am meisten prägt?
Ist das eine Frage?
Ja.
Elternbeziehung.
Ja. Und die sind halt meistens Menschen, die halt älter sind wie wir, die aus einer anderen Zeit kommen. Das kriegen wir halt auch irgendwie schwer.
Mhm.
Manchmal aus dem Kopf wahrscheinlich.
Voll. Wir haben noch ein Machtverhältnis, glaube ich, vergessen, oder?
Mhm. Nämlich Einkommen.
Mhm. Mhm.
Ja.
Mhm.
Kann ich wenig dazu sagen, weil als Soziologiestudentin frage ich mich natürlich erst, was ist das? Einkommen.
Einkommen ist auch nur ein Kontinuum.
Es ist nur ein Konstrukt.
Kontinuum ist eh.
Ja, also da kann ich ein bisschen wenig dazu sagen, weil ich bis jetzt noch nicht Leute gedatet habe, die ein großes Einkommen besitzen.
Mhm.
Ich hatte mal etwas mit einer Person, die ein großes Einkommen hatte. Das war aber keine Dating-Situation.
Richie Rich.
Genau, ich habe mal mit einer Person den Koitus vollzogen, die ein großes Einkommen hatte, ausgehend von der Wohnung. Und ja, ich glaube, das Machtverhältnis hat geboomt da drin, ne? Also, weil, das ist halt crazy, ne? Ich bin hier in einer kleinen Schuhschachtel hier eingebunkert. Da kommt man da rein und die Person hat ein Wohnzimmer, was?
Stimmt, Einkommen ist echt ein wichtiger Punkt. Also ich bin ja mittlerweile eine Person mit Einkommen und auch echt nicht mit wenig Einkommen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich behaupten würde, dass Geld für mich persönlich keine so wichtige Rolle spielt. Und ich versuche auch irgendwie Geld zum Beispiel so dafür zu nutzen, dann gerade Menschen, die ich date, dass ich die zum Beispiel öfter mal einlade und ich schon eher so nach diesem Prinzip lebe, wer mehr Geld hat, kann auch anderen vielleicht ein bisschen öfter mal was ausgeben und eine Freude machen. Aber das macht halt auch wieder unter Umständen so eine Machtdynamik. Ich find's voll schwierig auch, weil ich war ganz lang die Person, die halt kein Geld hatte. Ich komme aus so einer Phase von BAföG und dann Hartz IV.
Dein Arbeitslosengeld 2.
Hartz IV ist Arbeitslosengeld 2.
Sorry.
und das ist halt echt so Ja, ich find's mega, mega schwierig, weil ich habe auch schon Leute gedatet, die mehr Geld hatten. Und ich habe zum Beispiel auch eine Vorgeschichte von einer Dating-Phase von so einem Millionärsöhnchen, der super, super reich war. Und der hat immer alles gezahlt. Und ich habe mir halt gedacht, ja, passt, nehme ich dankbar an. Ich habe damals in der Pflege gearbeitet, passt für mich. Ja, aber ich glaube, weil, also ich habe so das Gefühl, weil Geld bei mir halt echt so ein Ding ist von, das hat man und das gibt man aus und ja. Ich zahle was für andere Leute, hat Geld bei mir jetzt nie so ein, für mich persönlich so ein
Machtposition
eingenommen.
Ich meine, die Frage ist halt, inwiefern, was ist für dich auf Augenhöhe und ist es überhaupt was, was dir in dem Verhältnis zu der Person wichtig ist? Ich meine, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Affäre oder One-Night-Stand oder halt ein Sexting mit einer Person hast, ist es vielleicht mal was anderes, wie wenn du halt eine Beziehung eingehst, ne? Also muss auch sagen, okay, was ist mir da jetzt wichtig, wie soll sich das ausgestalten und wie kann man da vielleicht so Sachen entgegenwirken, wenn ich das überhaupt möchte oder brauche.
Ja, also du sprichst ja wahrscheinlich auch gerade so von diesem typischen heteronormativen Bild auch, dass zum Beispiel jemand, wenn wir jetzt von einer Cis-Männer-Cis-Frauen-Beziehung reden, dass Frauen dann Care-Arbeit machen, kein eigenes Einkommen haben, Kinder gebären, Teilzeit arbeiten, Männer dann aber Vollzeit arbeiten, den Rücken freigehalten bekommen, dadurch, dass der ganze Haushalt irgendwie durch Frauen gemacht wird und dann halt zum Beispiel auch eine Scheidung für Leute gar nicht möglich ist, die kein Einkommen haben oder sowas.
Ja, oder wenn ich einfach nicht irgendwie das Gefühl haben möchte, dass ich weniger bin, weil jetzt die andere Person halt fett Kohle auf dem Konto hat und ich nicht.
Mhm. Ja.
Für meine Beziehung.
Mhm.
Es kann ja auch mal fun sein, irgendjemand von einer Person, die aus einer ganz anderen Hintergrund irgendwie kommt, irgendwie was zu haben. Aber ist halt die Frage, wie wohl ich mich damit fühle.
Ich glaube, ich muss mich mit dem Machtverhältnis Geld mal noch ein bisschen mehr auseinandersetzen,
ja,
weil ich merke.
Super, super spannend. Ich glaube, Geld ist ja auch so dieses Ding. Also ich meine, wir beide beschäftigen uns ja viel mit Geschlecht und mit Sexualität und Gender und so. Da ist es mega, sind wir uns mega bewusst, dass es halt voll viele so Unterschiede gibt in unserem Habitus und wie wir miteinander interagieren, aber Einkommen bzw. Klasse ist so ein verstecktes Ding, was bestimmt, wie wir uns miteinander verhalten und wer denkt, mehr Raum einnehmen zu dürfen. Das hat ja mit ganz vielen Sachen zu tun, aber wirklich auch mit Einkommen, Geld, egal wo das Geld herkommt. Also wenn man da mal drauf achtet und bei Dating-Verhältnissen, also gut, ich date halt noch viel oder hab viel in so einem Uni-Kontext gedatet, das ist immer noch eine andere Sache. Aber seitdem ich jetzt halt keine 20 mehr bin, sondern halt in einem Alter bin, wo man halt auch mal ab und zu Leute datet, die nicht mehr studieren, ich merke schon, ich bin schon ein kleineres Mäuschen gewesen in dieser 5-Zimmer-Wohnung bei einem Date wie jetzt in der Kneipe.
Mhm. Ja, stimmt, das ist spannend. Ich würde glaube, bei Klasse habe ich tatsächlich schon wieder mehr auf dem Schirm und ich glaube, ich würde Klasse und Einkommen, also klar, überschneidet sich das ganz viel, aber hat auch, glaube noch mal was anderes so zu tun. Und ich meine auch, wenn jetzt jemand irgendwie so aus einer akademischen Bubble kommt, einen akademischen Hintergrund auch hat, aus so einer akademischen Klasse kommt und jemand datet, der zum Beispiel so klassisch aus einer ArbeiterInnenfamilie oder so kommt, dass da natürlich irgendwie andere Verhältnisse bestehen, andere Sozialisation, Vorkenntnisse, auch andere Privilegien. Das stimmt. Und klar, wenn man jetzt irgendwie so Richtung Mittelschicht geht, merkt man es vielleicht noch mal ein bisschen weniger, weil die Unterschiede vielleicht nicht so ganz massiv sind. Aber ja, doch, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil ich zum Beispiel auch so gerade, also ich würde sagen, ich komme aus so einer klassischen Mittelschichtsfamilie und aber auch schon Leute irgendwie gedatet habe in meinem Leben, die so klassisch ArbeiterInnen-Kinder irgendwie waren oder Landwirtschaftskinder oder sowas. Und da dann natürlich schon auch irgendwie ja eine anderes Verhältnis zu Geld vielleicht auch aus der Kindheit bestanden hat. Und vielleicht, jetzt entlarve ich es, glaube ich, so ein bisschen, weil ich merke nämlich so, mein Geld ist mir egal, kommt vielleicht halt auch so ein bisschen daher, dass Geld mir halt immer egal sein konnte.
Ja.
Weil ich halt aus einer Mittelschichtsfamilie einfach komme. So.
Ja.
So, okay. Das ist der nächste Prozess, den ich in meinem Kopf losdrehte. Ich fange hier an, meine eine Sozialisation zu hinterfragen in unserem Podcast.
Und es dürfen alle dabei sein, wie schön. Naja, und eine andere Person, die vielleicht dann weniger dieses Selbstverständnis nicht hat, fängt vielleicht an zu verstecken, wo dieses Selbstverständnis von Geld herkommt, weil es einem vielleicht auch peinlich und da entstehen dann Machtdynamiken draus. Mhm. Also rechtmäßig auf dieser Liste wahrscheinlich.
Voll, ja. Ich bin gerade richtig in meinem Kopf, in meinem Denkprozess, weil ich gerade merke, wo ganz vieles bei mir herkommt.
Jetzt es fühlt muss ich erstmal hinlegen bei mir auf die Couch.
Ich glaube auch. Jetzt lege ich mich gleich erstmal hin und trinke meinen Glühwein noch fertig.
Ja, meiner ist schon leer.
Echt?
Ja.
Ich habe noch zwei Schlücke auf jeden Fall.
Zwei gute Schlücke. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da könnte man noch ewig drüber reden. Ich glaube, vor viele Leute, die in Dating-Situationen schon waren, haben da irgendwie eine Story zu erzählen, weil natürlich sind nie zwei Leute komplett gleich. Mhm. Natürlich gilt immer so Machtdynamiken, also es kann sich, denke ich, wenn man das nicht reflektiert oder wenn eine Person das ausnutzen möchte, aus welchen Gründen auch immer, halt echt nicht schön werden. Und da geht es auch darum, sich zu überlegen, was für eine Dynamik würde ich gern haben, was tut mir gut, mit was fühle ich mich vielleicht nicht so, wie ich mich fühlen möchte, und dann hat es auch eine Berechtigung. Und genau, nur weil manche Sachen, sag ich mal, normalisiert sind, heißt es nicht, dass man in dann solchen Verhältnissen leben muss.
Ja.
Also müssen tut man ja gar nichts.
Ja. Und wir wissen natürlich auch, dass es noch viel, viel mehr Dinge gibt, die irgendwie Machtdynamiken in Dating reinbringen können, über die wir jetzt zum Beispiel nicht geredet haben. Also gerade sowas wie Herkunft, Hautfarbe, Sprache, emotionales Kapital, Intelligenz, Aussehen haben wir jetzt alles mal rausgelassen, weil die Folge wahrscheinlich schon sonst noch länger geworden wäre. Und teilweise wir halt natürlich auch keine Perspektive darauf, keine First Perspective quasi auf manche Themen haben.
Wir hoffen, es hat euch trotzdem so ein paar Denkanstöße vielleicht gegeben.
So viel wie mir. Ich setze mich jetzt auf die Couch und denk über mein Verhältnis zu Geld nach.
Okay, perfekt. Vielleicht mache ich dir ja noch einen zweiten Glühwein.
Das wäre eine gute Idee.
Okay, dann bis nächstes Mal. Wir freuen uns, von euch zu hören auf @bitchcharming_podcast auf Instagram. Und wir sehen uns nächstes Mal.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.